Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Guten Morgen von mir. Falls ich euch wieder sehe, nachdem die Maske beschlägt ja jedes Mal meine Brille. Also jetzt wird's besser. Okay, guten Morgen. Ja. Schön, dass ich euch sehe. Super, auch euch zu Hause grüße ich ganz herzlich. Wir vermissen euch. Schaut, dass ihr euch mal eincheckt und herkommt. Gott segne euch in eurem Gottesdienst im At Home. Es ist so, dass ihr habt ja alle von den 3G-Regeln gehört. Und vielleicht sollte ich das mal erklären, die 3G-Regeln gelten nicht für Gottesdienste. Wir hatten uns vorher schon entschieden, dass wir das auch nicht akzeptieren würden. Nur es hat da Fragen gegeben. Und deswegen mal ganz klar, weil wir sind nicht das ausführende Organ von irgendwelchen Ordnungskräften, sondern wir feiern Gottesdienst und für uns ist Gottesdienst immer zugänglich für alle. Ja, und wir werden uns nicht hinstellen und werden Gesinnungsprüfung vornehmen. Allerdings wollte ich euch auch unsere 3Gs vorstellen. Wir haben nämlich auch 3G, gerettet, geliebt und geheilt. Ihr merkt, wir sind am Puls der Zeit damit, eindeutig. Und diese 3G-Regeln, auf deren Einhaltung achten wir natürlich peinlich. Nur damit wir das klar haben miteinander. Es ist ein Problem. Also wir haben ein echtes Problem. Das Problem ist, unsere Gesellschaft ist sich nicht einig. Und die Gemeinde ist immer ein Ort gewesen für alle Menschen. Für die Grünen, für die Linken, für die Rechten, für die dazwischen. Und dann sagst du, na, die können wir nicht akzeptieren. Weißt du, Jesus hat solche Unterschiede nicht gemacht. Er hat sich mit den Zöllnern und mit den Pharisäern getroffen. Das waren so damals die äußeren Pole. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir unser Herz immer wieder füreinander aufmachen und aufhören zu glauben, dass unsere Meinung auch nur ein Quäntchen besser ist als die der anderen. Wir sind alle abhängig vom Verstehen und unser Verständnis ist Stückwerk. Und jeder soll hier im Haus des Herrn zu Hause sein. Okay? Das habe ich schon mal viel Wahlen vorausgesagt. Mich hat zu der Predigt bewogen, eine Sache noch. In dem Heftchen gibt es ein Small Group, die heißt DNA. Und falls du nicht, lest dir den Text durch, ich erkläre dir nur ganz kurz. Wenn du noch nicht lange in dieser Gemeinde bist und du noch nie, und du jetzt tatsächlich nicht weißt, was DNA ist oder auch noch nie da drin warst, das ist dein Kurs, das ist deine Small Group. Und ich würde mich super beeilen, mich da anzumelden. Weil wenn du irgendwas über diese Gemeinde wissen möchtest, dort ist der kürzeste Weg zur Information. Ja? Dort wird dir am schnellsten geholfen, da wird dir am schnellsten gesagt, wie wir ticken, warum wir so ticken, wie wir ticken. Und wollen dir helfen, auch für dich eine Orientierung zu finden, ob das hier deine Gemeinde in Zukunft vielleicht sein könnte. Also. Auch an alle Gäste zu Hause, schnell anmelden. Nein, geht nicht online. Für so Sachen muss man hier sein. Und deswegen bitte schnell anmelden und kommen. Und es lohnt sich garantiert. Gut, also zu dieser Predigt hat mich folgende Situation inspiriert. Ich freue mich, dass immer wieder auch viele Menschen in unserer Gemeinde zu Jesus finden. Es ist einfach toller Segen, ich finde es großartig, wenn ein Mensch erkennt, dass Jesus Christus die Rettung für sein Leben ist. Das ist wirklich ein Weltwunder. Das ist für mich das größte Wunder, was im Leben eines Menschen passieren kann. Weil vorher, du hast überhaupt keine Ahnung, du glaubst, das ist alles religiöser Spürges. Und plötzlich erlebst du, dass es für dich Realität wird. Und das ist, hey, das ist ein Wunder, das ist sensationell. Ja? Und wenn Menschen zum Glauben finden, dann ist es immer die Frage, was müssen Menschen am Anfang lernen? Und jetzt ist natürlich, ich bin jetzt sehr lange schon in Leiterschaft in Gemeinde. Und Natürlich habe ich gemerkt, das ist gar nicht nur eine Frage für Menschen, die anfangen mit dem Glauben. Sondern in meinem Leben zumindest kommt immer wieder diese Fragestellung. Was ist erlaubt? Was ist verboten? Was darf ich als Christ machen? Und wisst ihr schon, diese Fragestellung ist richtig daneben. Weil darum geht es gar nicht. In Johannes 14, und es ist interessanterweise auch heute der Losungstext, Johannes 14, 23 bis 26 steht Folgendes geschrieben. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater und ich, und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, das ist nicht mein Wort, sondern das Wort des Vaters im Himmel, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Für mich, ich liebe sowieso diese ganzen Jesus reden im Johannesevangelium, dass ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Texte lese, ich komme nie ans Ende dessen, was da eigentlich drin steht. Ich kann immer nur kleine Stückchen begreifen davon, weil es so reich ist. Es ist ein echt reicher Text. Der Johannesevangelium lege ich euch wärmstens ans Herz, auch im Urlaub zu lesen, übrigens super Lektüre. Genau. Ich wollte euch deswegen einfach auch mal so die beiden Positionen, die unvereinbar sind, die wollte ich euch vorstellen. Es ist mit dem Nachfolge Jesu, mit dem Glauben an Jesus, ist es unvereinbar, weiter in seiner Sünde weiterzuleben. Es ist unvereinbar, die alte Lebensführung weiterzuführen. Das erinnert mich immer an ein Ehepaar. Also es gibt viele Ehepaare, und besonders wenn sie spät heiraten, die kapieren etwas nicht. Weil irgendwann hörst du die reden und die sagen, ja, ich muss doch aber mein Leben leben. Nein, musst du nicht. Weil du hast dich entschieden, mit jemand anderem zusammen ein neues Leben zu leben. Ja? Verheiratete Junggesellen, das führt meistens zur Scheidung. Nur, dass ihr versteht. Wenn du heiratest, bist du kein Junggeselle und keine Junggesellin mehr, sondern du bist etwas Neues. Du bist der Partner einer phänomenalen neuen Gemeinschaft. Und jetzt kommt der Kick. Wenn du Jesus annimmst, kannst du nicht weiterleben als geistlicher Junggeselle. Du kannst nicht weiter deinen Scheiß machen, sondern du musst dein Leben ändern. Und das geht mit der Hilfe von Gott nur. Du kannst nicht weiterleben in alter Lebensführung. Die Bibel sagt so etwa, wenn du gestohlen hast, dann hör auf zu stehlen. Wenn du gelogen hast, sag die Wahrheit. Wenn du betrogen hast, betrüg nicht länger. Ja, ich muss es jetzt nicht näher ausführen, ihr könnt eure Dinge selber einsetzen. Das ist unvereinbar mit einem Leben als Kind Gottes. Dann unvereinbar ist oberflächliches Christentum. Oberflächliches Christentum, ich bejahe mit meinem Kopf all die Wahrheiten der Bibel, aber mein Leben ist was völlig anderes. Mein Herz ist in Wirklichkeit fern von meinem Gott. Ich betreibe Religion. Das ist unvereinbar mit Nachfolge zu Jesus. Es ist unvereinbar, leichtfertig zu sündigen, einfach zu sagen, oh, pff. Und viele Schriften im Neuen Testament, die sind genauso geschrieben. Da gab es eine Gruppe von Leuten, die hatten einen Piep im Kopf, muss man leider sagen. Die nannten sich Nikolaiden. Diese Menschen, die hatten das Gefühl, dass ihnen Gott geoffenbart hatte, wenn ich einmal Jesus angenommen habe, dann macht es völlig überhaupt keinen Unterschied. Ich kann sündigen, so viel ich will. Im Prinzip erhöht sich dadurch nur die Gnade, die Gott gegenüber mir anwendet. Und damit mache ich Gott noch gnädiger. Also kann das nicht schlecht sein, also lasst uns sündigen. Und die werden auch noch erwähnt in der Offenbarung, da heißt es, und ich hasse die Werke der Nikolaiden, wie auch ihr sie hasst. Und Jesus hasst solch einen Lebensstil, nur dass wir das mal klar ziehen. Jesus erlaubt dir nicht, einfach weiterzumachen wie bisher. Dann geht es weiter. Jesus, es ist unvereinbar mit Jesus, Sünde zu verharmlosen. Sünde ist im Wesen immer tödlich. Und es gibt weder kleine noch große Sünden. Es gibt einfach nur Sünden. Und Sünde führen immer zum Abbruch der Beziehung zu Jesus. Klar, durch Vergebung wird die Beziehung wieder erneuert. Aber es ist untrennbar. Du kannst nicht einfach tun, sündigen und denken, da macht Jesus mit, sagt, super, sanktioniere ich. Geht nicht. Sünde ist nicht harmlos, Sünde ist gefährlich. Und letztens unvereinbar ist, dass wir machtlos gegen Sünde, dass wir nicht mehr Macht haben gegen Sünde und dass wir nicht überwinden. Also quasi machtlos sich fühlen gegen Sünde, anstatt zu lernen zu überwinden. Das ist unvereinbar. Jetzt kommt die andere Seite. Unvereinbar ist gesetzlich leben. Es ist unvereinbar mit Jesus Christus, nach dem Gesetz heilig werden zu wollen. Es ist unvereinbar, wenn du glaubst, wenn du die Gebote befolgst, könntest du irgendwas im Himmel bewegen. Es ist unvereinbar. Es gibt eine Möglichkeit, in den Himmel zu kommen, allein aus Gnade. Wenn du die Gnade nicht hast, kommst du nicht rein. Denn es wird nie reichen, du kannst dich noch so anstrengen. Du kannst alle Gesetze, wenn du von den 1000 Millionen Gesetze eben 1000 hältst, dann bleibt immer noch genug Millionen, die du nicht hältst. Es ist nicht möglich, Gott zu gefallen, indem man die Gebote des Alten Testamentes betrachtet. Da gibt es Spezialisten, die sagen, oh, wir müssen den Schabbat heiligen. In meiner Bibel steht, dass der Schabbat ein Zeichen des Alten Bundes ist. Kann ich dir steigen, die Stelle? Es ist gut, Schabbat für dein Leben zu machen, ja, wenn du klug bist, schon. Aber nicht, weil es Gesetz ist. Verstehen wir den Unterschied? Und weltfremd zu sein, ist unvereinbar mit Jesus Christus. Jesus Christus war da, wo der Puls der Zeit war. Der war bei den Leuten, wie sie gelebt haben. Der hat sich nicht abgekapselt. Der ist nicht irgendwo ganz weit nach hinten gegangen. Der hat nicht die Technik abgelehnt. Der hat nicht dies oder jenes getan und hat gesagt, wir im Wald, wir sind die einzig Heiligen. Nein! Lebensfremd zu sein, ist unvereinbar mit Jesus. Aber vielleicht sollte ich mittlerweile noch das hier einbinden. Unvereinbar mit der Liebe zu Jesus. Denn das ist das Wesentliche. Oberflächlich christlich kann man als gesetzestreuer Christ sehr, sehr sein. Du machst nämlich dein ganzes Leben zu einer Art Schulklasse und du fängst an abzuhaken, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Aber dein Herz hat Gott nicht. Und genau das war das Problem bei den Pharisäern. Die haben nach außen sogar die Gewürze verzehntet. Ja? Aber, dass sie ihrem Nachbar etwas Gutes gewünscht haben, da kämen die nie auf die Idee. Versteht ihr, es geht eben, man kann gesetzlich oberflächlich als Mensch leben und das ist unvereinbar mit der Liebe zu Jesus. Unvereinbar mit der Liebe zu Jesus ist, sich Sünden nicht zu vergeben. Es begegnen mir immer so viele Leute, wo ich das Gefühl habe, die ganze Welt hat ihnen vergeben, der Einzige, der noch rumzickert, sind sie selber. Sie haben einfach echt Schwierigkeiten, endlich mal zu kapieren, dass ihnen vergeben ist. Die Deutschen sind da Spezialisten. Irgendwann hat mal ein jüdischer Mensch zu einem Deutschen gesagt, der ihm wieder gesagt hat, ja und übrigens, ich will dich im Namen der Deutschen um Vergebung bitten, was wir im Dritten Reich mit dir gemacht haben. Dann hat er gesagt, ihr Christen, ihr nervt mich. Wir haben euch vergeben, könnt ihr jetzt endlich mal Ruhe geben. Der Punkt ist, irgendwann kommt die Vergebung an dich nicht ran, weil du sie nicht an dich ranlässt. Hast du gewusst, dass du die Macht hast, dir die Gottesvergebung vom Hals zu halten, weil du nicht akzeptierst, dass dir vergeben ist? In Wirklichkeit, durch die Hintertür, willst du bei Gott abarbeiten, ableiden, die Gnade anzunehmen. Das ist mit der Liebe zu Jesus unvereinbar. Alles zur Sünde zu erklären. Du darfst nicht rauchen, du darfst nicht trinken, du darfst... Übrigens, habt ihr, also rauchen, trinken ist wirklich doof, wenn du es im Übermaß machst, ja? Aber nirgendwo in der Bibel steht drin, dass du nicht Wein trinken darfst. Nirgendwo in der Bibel steht drin, dass du dies oder jenes... In der Bibel steht was anderes drin. Es ist dir alles erlaubt, aber es tut dir nicht alles gut. Weil Gott setzt auf die Verständigkeit seiner Nachfolger. Verbote, das ist die Kleinkindergeschichte. Kleinen Kindern muss man verbieten, mach bitte dieses Fenster nicht auf, sonst fällst du raus. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Aber doch nicht Menschen, die Jesus nachfolgen. Da erwartet Gott eine gewisse Reife von uns, dass wir lernen, mit den Dingen so umzugehen, dass es der Liebe zu Jesus entspricht. Unvereinbar mit der Liebe zu Jesus ist, gegen die Sünde ankämpfen, statt ihr aus dem Weg zu gehen. Christen haben was nicht kapiert. In der Bibel steht, widerstehe dem Teufel und fliehe vor der Sünde. Was machen sie? Sie widerstehen der Sünde und fliehen vor dem Teufel. Das ist genau falsch rum. Die Bibel hat uns ausgerüstet mit übernatürlicher Kraft, dass der Teufel nicht an uns rankommt. Und vor mancher Sünde musst du einfach fliehen. Es macht keinen Sinn, wenn du mit Pornografie Probleme hattest und du sagst, ich bin stark und du guckst dir jetzt ein Porno an. Ist doch bescheuert sowas. Nein, guck ihn nicht mehr an. Und wenn du merkst, dass Fernsehgucken dich zur Sünde verführt, lass den Fernseher aus. Die Bibel sagt mal, wenn unser Auge uns zur Sünde verführt, sollten wir es besser ausreißen und wegwerfen, als es weiterzumachen. Also wir haben es einfacher, wir können einfach den Fernseher ausschalten, müssen wir das Auge nicht rausreißen, ist doch einfacher, oder? Schalt den Fernsehen aus, hör dir die boshafte Rede von Menschen nicht an, hör dir nicht an, hör den Menschen nicht zu, die über jeden und alles hetzen. Hör sie nicht an, dreh ihnen den Lautsprecherknopf rum, ja, notfalls die Nase. Ja, sag, höre ich nicht mehr zu. Warum? Weil es krank ist, sich dieser Dinge auszusetzen. Lass es gut sein, du brauchst das nicht. Du bist frei. Ich will euch aber noch einen weit tieferen Weg zeigen. Das war nur die Ouvertüre, das war nur der Einstieg in das Ganze. Es geht, habt ihr gemerkt, um die Liebe zu Jesus. Alles, was du in deinem Leben tun kannst, und du kannst sagen, ich bin verbunden mit Jesus, dann kannst du das tun. Und dabei ist es natürlich gut, sich nichts einzubilden, sondern es auch wirklich so zu wissen. Mich hat mal erschrocken, in Matthäus Evangelium, da gibt es ja so im Bereich Kapitel 25, so, da spricht es von dem Gericht, ja, habt ihr schon mal gehört, das Gericht über die Völker. Und was mich dabei erschrocken hat, war nicht das Gericht oder die Dinge, sondern mich hat erschrocken, dass Jesus den Leuten, die zu ihm kommen, sagt, ich kenne euch nicht. Und dann habe ich gedacht, so in meiner Einfalt, man möge mir vergeben, aber ich habe gedacht, wenn das so wahr ist, dann kommt es darauf an, ob ich Jesus kenne. Also wenn ich mit Jesus wirklich bekannt bin, kann Jesus das nicht zu mir sagen am Schluss. Da habe ich da richtig gedacht. Ich hoffe, ihr könnt mir zustimmen. Das heißt, ich muss Jesus kennenlernen. Denn eigentlich kann man auch nur lieben, was man kennt. Ja, das ist das Problem mit den Fernbeziehungen, ne? Dann steigt der Betreffende aus dem Zug zum ersten Mal und du denkst, Hilfe, wo ist der Notausgang? Ja, das ist so. Und ich möchte nicht, dass wir eine Fernbeziehung zu Jesus führen, sondern dass wir ihm auf den Schoß rumhupfen, dass wir ihm am Ohr ziehen, dass wir ihm in die Augen gucken, dass wir ihm ans Herz drücken und sagen, Jesus, ich will dich kennen. Koste es, was es wollt. Denn wenn ich ihn kenne, falle ich einfach von ganz alleine in eine tiefe Liebesbeziehung zu ihm. Und das Problem von nicht genug Liebe für Jesus ist nicht, dass du hast doch kein Organ, wo du sagst, da drückst du ein bisschen drauf, damit mehr Liebe kommt. Ja? Wo funktioniert das denn? Wenn du so ein Organ hast, zeig mir das, vielleicht habe ich es auch, aber kommt irgendwie nicht mehr Liebe. Aber wenn ich jemanden kennenlerne, ihm zuschaue, wow, was für eine Schönheit, dann fange ich ganz automatisch an, mich zu verlieben. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist genau mit Jesus so, wenn du ihn kennenlernst, wenn du siehst, wie er ist, was er sagt, was er tut und was er macht, beginnst du ihn einfach zu lieben. Und wenn du ihn liebst, weißt du, ich habe festgestellt, ich liebe meine Frau, man möge mir vergeben, das schon seit 43 Jahren. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Und das bewegt mich dazu, meine Schuhe nicht auf den Tisch zu stellen. Okay? Ich mache noch andere Dinge. Du weißt gar nicht, was ich alles tue, was ich normalerweise nicht tun würde, weil ich sie liebe. Und so ist es mit Jesus. Wenn du Jesus liebst in deinem Herzen, dann tust du bestimmte Dinge einfach nicht mehr. Und zwar nie mehr. Nicht, weil du es verboten ist, weil Gebot hält dich nicht. Verbote sind eigentlich, laden nur zur Übertretung ein. Du tust sie nicht mehr, weil du von ganzem Herzen ihn liebst. Und das ist für mich die sicherste, das ist der Sicherheitsgurt in meinem Leben. Jesus, die Liebe zu Jesus, ist der Sicherheitsgurt in meinem gefährlichen Leben. Der hält mich immer wieder. Gebote würden mich nicht halten. Ich möchte euch von vier Flüssen erzählen. Nein, nicht drei, aber vier. Doch, vier. Der erste Fluss, da habe ich schon lange nicht mehr drüber gesprochen, habe gedacht, das ist wieder nötig. Der erste Fluss, der ist der Fluss im Paradies. Die Bibel sagt, am Anfang im Paradies floss quasi ein Strom. Und der setzt sich dann, wenn man genau liest, ein bisschen Euphrat und noch ein paar andere dazu, ja? Auf jeden Fall, dieser Strom symbolisiert etwas. Die Bibel ist ja voll auch mit symbolischen Begriffen. Und der Strom des Paradieses, der symbolisiert ein Leben wie im Paradies. Es heißt, alles gut, alle Leute sind happy, es geht dir gut, du fühlst dich immer wohl, Essen kommt sofort vom Baum, es ist immer schön warm, du frierst nicht, du hast Umgang mit Gott, du kannst mit ihm reden und es geht dir einfach sackgut. Und weil die Menschen zutiefst wissen, dass Paradies gut ist, macht heute jeder seine billige Werbung mit Paradies. Also wenn Sie mal Paradiese schlafen wollen, kaufen Sie dieses Kopfkissen. Ja? Ja, schon mal aufgefallen? Da wird das Paradies bemüht, weil Menschen wissen, aha, Paradies ist gut. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir sind rausgeflogen aus dem Paradies, weil wir uns unanständig benommen haben. Und es gibt auch keinen Weg zurück. Deswegen ist der Strom des Paradieses für uns nicht mehr erreichbar. Egal, wie sehr wir das bedauern. Es gibt einen zweiten Strom, in dem befinden sich die meisten Menschen. Das ist der Nil. Der Nil steht in der Bibel für einen Strom der Sklaverei. Er steht dafür, dass Menschen unter der Herrschaft der bösen Mächte sind, unter der Herrschaft des Lebens. Sie sind diesem Leben schutzlos ausgeliefert. Sie müssen ihre Pflicht tun und es gibt für sie eigentlich kein gutes Ende, sondern es wird nicht gut enden, auf gut Deutsch. Es wird schlimm werden. Und das merkt man. Also das haben ein paar verlernt, weil wir haben uns gelernt einzurichten, aber am Ende, sprech mal mit Leuten, die plötzlich die Diagnose kriegen, du hast Krebs. Die plötzlich die Diagnose kriegen, du hast eine unheilbare Krankheit, niemand wird dir helfen können. Sprech mal mit Leuten, die es erlebt haben, dass ihr Ehepartner mit 50 eine jüngere Frau gefunden hat und meint, das müsste er jetzt machen, weil er sich sonst nicht wohlfühlt in seiner Haut. Und sehr schnell schlägt dir die Wirklichkeit des Flusses Nil ins Gesicht. Das Volk Israel war versklavt am Nil. Und es war Gottes Sehnsucht, sie von dieser Sklaverei zu befreien. Genauso, sagt die Bibel, ist ein Leben in Gottlosigkeit, weil wir gar nicht merken, wie sehr wir manipuliert und beherrscht werden durch finstere Mächte. Denn wir stehen ständig, mehr oder weniger, unter der Kontrolle von irgendwelchen Fieslingen. Der einzige Weg daraus ist, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Und dann gibt es den Strom in Hesekiel 47, 1 bis 12. Das ist ein fantastischer prophetischer Strom, der hat ganz merkwürdige Eigenschaften. Er hat nämlich die Eigenschaften, dass der dorthin geht, wo etwas tot und zerstört und kaputt ist. Und dort, wo es tot und kaputt ist, dort fließt er und alles, was er berührt, wird lebendig, wird wiederhergestellt. Das ist der Strom, der aus der Gemeinde kommt, nämlich aus dem Tempel Gottes. Das ist der Strom des ewigen Lebens, der jetzt schon durch Jesus Christus in der Gemeinde verankert wird. Denn wir wissen nachher aus dem vierten Bild dieses Stromes, dass er unter dem Thron Gottes entspringt und Thron Gottes steht, dass sein Wille dominant ist und dass man tut, was er in seinem liebevollen, guten Willen möchte von uns. Wenn du tust, dass, also wir beten es ja auch im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Überall dort, wo wir diese himmlische Wirklichkeit auf Erden bringen, dass der Wille Gottes in unserer Mitte geschieht, dort entspringt dieser Strom des Lebens, der alle Menschen gesund macht, wenn sie damit in Berührung kommen. Ja, Gemeinde? Das ist der Grund, warum wir Gottesdienst zum Beispiel feiern. Und dann gibt es den vierten Strom, den findest du in Offenbarung 22, 1 bis 5. Das ist der Strom, der uns beschrieben wird aus dem himmlischen Jerusalem. Also alles ist fertig, der Film ist abgedreht, alle sind durchs Gericht gedankt, alle sind gereinigt worden, es gibt nur noch Erlöste, wo man hinschaut, und dann kommt die Stadt Gottes vom Himmel, die 2000 Kilometer breit ist, 2000 Kilometer tief ist und 2000 Kilometer hoch ist, was einem wahrscheinlich sehr schnell und sofort klar macht, die wird niemals auf der Erde in dieser Form gebaut werden. Weil die Erde sonst wupp machen würde. So immer wenn wupp Jerusalem kommt, dann wupp. Ja, wäre schlecht für die Meere und so weiter. Also es ist eine Metapher. Und dieses Bild erzählt uns davon, dass Gott wieder unter den Menschen, genauso wie im Paradies, nur jetzt viel besser, weil wir jetzt nicht mehr Adam und Eva sind, sondern seine heiligen Kinder, die jederzeit Zutritt zu ihm haben, mit denen er zusammen ist. Und dort entspringt dieser Strom nach wie vor unter seinem Thron. Und er heilt die Menschen und er heilt die Völker und er heilt den Lauf der Geschichte. Was das bedeutet, weiß ich selber nicht, aber es wird so sein. Also, die vier Ströme, ist ganz wichtig zu verstehen, diese vier Ströme beschreiben vier Zustände, die du auf dieser Erde haben konntest. Es ist Paradies, das natürliche Leben unter den Herrschaft von fremden Göttern und von Sklaventreibern und dann das befreite Leben in dem Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes, das dich in diesen Strom Gottes hineinführt. Dieser Strom, der für die ganze Welt da ist, um sie selig zu machen. Und dann die Vollendung für ewig Party mit Papa Gott. Ja? Freue ich mich riesig drauf. Ich bin so gespannt auf die Abenteuer, die ich mit meinem Vater im Himmel erleben werde. Es gibt eine Gotteseinladung, in sein Wasser zu gehen. Was man noch wissen muss, man kann sich natürlich unterschiedlich auf diesen Strom Gottes einlassen. Und deswegen ist eine Entscheidung nötig. Du musst dich fragen, wie weit möchte ich mit Gott Beziehung leben? Wie weit möchte ich in seinen Strom, den Strom seines Geistes, den Strom seiner Herrlichkeit hineintreten? Und da ist im Angebot dieser Text, da steht, und als der Mann, das ist jetzt aus Hesekiel, ich lese es kurz vor, als der Engel, es war ja nicht ein Mann, gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, einen Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief, Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir, hast du das gesehen, Menschensohn? Das beschreibt diesen Strom, der innerhalb von 2 Kilometer zu so einem reißenden Strom wird, dass man nur noch schwimmen kann. Also daran merkt man auch, dass der auf einem Hochplateau nicht entstehen kann. Der kann schlicht und ergreifend im Kidron-Tal nicht entstehen. Da kannst du die Berge noch so ausringen außenrum, es funktioniert nicht. Ja, das heißt also, es ist absolut wieder nicht natürlich, sondern übernatürlich und beschreibt einfach Epochen, wo wir hineinkommen können. Und du kannst in diesem Fluss, kannst du knöcheltief gehen. Und ich würde sagen, knöcheltief in den Fluss Gottes hineinzugehen, das ist die Basic. Dass du verstehst, dass du geliebt, gerettet bist. Dass du die DNA von unserem Herrn Jesus Christus in dir hast. Weil er sich wirklich an deiner Stelle hingegeben hat, dass du seine Erbinformation quasi tragen. Wenn du das wissen willst, was es bedeutet, komm einfach in den DNA-Kurs. Ein echter Sohn Gottes bist du geworden. Du bist kein Bastard, sondern du bist jemand, den der Geist geboren hat. Denn nur Menschen, die aus Gottes Geist geboren sind, die können Gottes Kinder werden. Und dazu brauchst du eine klare Entscheidung für Jesus Christus als deinen persönlichen Retter. Wenn du die nicht triffst, du kannst Jesus noch so toll finden, wenn du keine Entscheidung dafür triffst, dass er in dein Leben kommen soll und dein Herr sein soll, wirst du nicht von neuem geistlich geboren. Und es gibt manchmal Menschen, da erlebe ich ihr Leben lang, die laufen irgendwie wie immer neben der Spur. Wenn ich mit ihnen spreche, dann ist da schon Frommes und auch manches Richtiges, aber irgendwie scheint es so, als wenn sie nie Feuer gefangen hätten. Und wenn das so bei dir ist, du hast heute Morgen die Gelegenheit, nochmal eine klare Entscheidung für Jesus zu treffen. Übernatürlich ist das vollständig, dass du nämlich von Neuem geboren wirst. Denn wenn du in deinem Geist geboren wirst, dann verstehst du auch, was ich hier sage. Dann begreifst du, wie nötig du das hast. Es geht nicht um Religion. Religion ist nur zum Wegschmeißen gut. Es geht um echte Nachfolge zu Jesus. Ein echter Sohn Gottes werden, da steht es in Johannes 1, 12 bis 13, alle, die Jesus annahmen, denen gab er die Vollmacht, das Recht, Gottes Söhne zu werden, Frauen wie Männer. Das heißt, im Erbrecht sind wir alle gleich. Dann geht es weiter, es gibt viele Verheißungen. Es geht bei diesem Knöcheltief um die Standfestigkeit im Glauben, dass du einen Stand des richtigen Glaubens in deinem Leben zulässt. Was müssen Menschen lernen, die gerade gläubig geworden sind? Sie müssen lernen, wer sie sind vor Gott. Sie müssen lernen, was die Grundbedingungen ihres Glaubens sind. Und sie müssen die Sünde ablegen. Jesus Nachfolge ohne Sünde ablegen geht nicht. Wenn du weitermachen, wie du willst, dann brauchst du noch ein bisschen länger für eine echte Entscheidung. Dann das nächste ist knietief. Jesus lädt uns ein, bis zu den Knien in den Fluss hineinzukommen, in diesen geistlichen Strom. Was bedeutet das? Befreit von Sünde, Furcht und Angst, sich verlassen auf ihn, der unsere Knie stark macht. Jetzt in dieser ganzen Pandemie bin ich Menschen begegnet, die hatten eins gemeinsam. Man nennt das Angst. Jesus möchte für dich als Kind Gottes nicht, dass du in Angst lebst. Weder die Angst um deine eigene Gesundheit, noch die Angst um die Gesundheit von anderen, noch um Angst für deine Kinder. All diese Ängste zeigen mir eins, dass wir noch nicht bis zu den Knien in seinem Strom stehen. Aber Jesus lädt dich heute Morgen ein, einen Schritt weiter zu gehen. Denn er sagt, die perfekte Liebe unseres Herrn treibt alle Furcht aus. Stimmt das? Je mehr du mit ihm in Berührung kommst, je mehr du dich bei ihm einlässt, umso weniger gibt es in deinem Leben Furcht. Und für uns ist das ein guter Indikator. Wenn nämlich vor allem, wo wir uns fürchten, beugen wir bewusst unsere Knie. Denk mal kurz drüber nach. Und das schöne Beispiel, was mir immer einfällt, ist dieses Beispiel der drei Freunde von Daniel, die vor dem König Nebukadnezar sollten die sich vor dieser Goldfigur niederknien. Hört ihr das? Niederknien und anbeten. Und sie haben gesagt, nein, Gott kann uns retten aus der Situation, aber selbst wenn er es nicht tut, werden wir niemals vor diesem Götzen knien. Und so wünsche ich mir, und zwar alle Masken und Maskenträger und Maskenantiträger. Ich wünsche mir alle Covid-Leugner und alle Covid-Ängstler. Kniet vor diesem Götzen nicht nieder. Gott hält unser Leben in der Hand. Niemand sonst auf der weiten Welt. Und die Angst ist nicht unser Freund. Deswegen, ich bin fest überzeugt, dass Gott uns schützt. Und selbst wenn er es nicht tut, werde ich mir trotzdem nicht vor Angst in die Hosen machen. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe das mal so deutlich auf das Hier und Jetzt bezogen. Weil nichts anderes zeigt sich, ob ich die Verschwörungstheorien höre, die hören sich alle nach dicker Angst an. Angst vor dem, Angst vor das, Angst vor jenem. Wer kann dir was tun? Vertraue ihm und beuge deine Knie vor niemanden, außer vor dem lebendigen Gott. Ich hoffe, ihr habt gehört, das war eine Einladung unseres Herrn an dich, tiefer in den Strom zu gehen. Und eine Einladung natürlich auch an mich. Lasst uns tiefer hineingehen. Da, wo wir Furcht haben, Ängste, Befürchtungen, gehen wir nicht zu unserem Herrn und sagen, Jesus, ich weiß, du liebst mich so. Du siehst, dass ich hier Angst habe. Ich möchte tiefer rein. Zieh mich rein zu dir. Denn ich will meine Knie vor niemandem mehr beugen, außer vor dir. Hüfttief. Meine Kraft und Stärke kommt von dem Herrn, sagt die Schrift. Menschen, die sich hüfttief in den Strom hineinwagen, die haben erfahren, dass nicht mehr ihre Kraft die nötige ist. Nicht weil ich so gut bin oder ich so toll etwas kann, passieren die guten Dinge, sondern weil er durch mich seine Kraft entfaltet, weil er durch mich wirkt, geschehen diese Dinge. Weil er durch mich hindurchströmt, können tolle Dinge entstehen, zu denen ich alleine niemals fähig war. Und ich brauche nicht mehr meine Kraft, sondern ich bin angewiesen auf seine Kraft. Und seine Kraft ist mächtiger als alles, was es auf der Erde gibt. Sich auf seine Kraft einlassen. Eben nichts mehr aus eigener Kraft tun, sondern sagen, Gott, bist du dabei? Ich denke da immer an David. So ein Hammergeschichte. Er fragt, soll ich gegen meine Feinde ausziehen? Und Gott sagt, ja. Und dann sagt er nicht, los, brrr, sondern dann sagt er, Herr, und wie? Also er fragt mal vorsichtig nach, wie soll ich das denn machen? Dann sagt Gott, ja, mach mal das Worship-Team, finde ich übrigens gut, das Worship-Team am Anfang des Kriegszuges. Ja, wenn die mal aus dem Weg sind, kann man kämpfen. Nee, Quatsch, am Anfang des Kriegszuges, ja, macht kein Mensch sonst. Aber Gott macht es. Er lässt seine Gegenwart im Anbetung seines Volkes, heißt er wohnt in dem Lobpreis seines Volkes, er lässt seine Gegenwart vor dem Heer Israels vorantragen, weil das nämlich der Feindesmacht zerstört und weil kein Feind sich gegen den lebendigen Gott erheben kann. So lebt David nicht aus seiner Kraft. Und dann fragt er noch klügerweise, wann. Ja, also das ist auch noch eine kluge Geschichte. Er fragt ihn, wann sollen wir loslegen? Und sagt Gott, wenn du die Blätter rascheln hörst, dann bin ich da. Ja, und dann wupp. Ja, saugut. Echtes Vorbild, der Mann. Der war hüfttief drin im Fluss. Und wir müssen auch hüfttief in den Fluss, dass wir aus dem Reden mit Gott, aus dem Wissen, was er will, heraus mit seiner Kraft rechnen und erleben werden, dass er stark ist. Und das sind Menschen, die auch gelernt haben, ihre Gaben zu benutzen, in ihren Gaben, ihren Befähigungen vom Himmel zu leben. Aber es gibt noch einen Weg, eine Stufe, die noch besser ist. Das ist schwimmend. Da sagst du, wow, ja, genau. Weißt du, was bei Schwimmen der Fall ist? Du hast keinen Boden mehr unter den Füßen. Das heißt, no control. Keine Kontrolle mehr über das Geschehen. Du Du bist absolut abhängig von Gott. Und Gott lädt uns ein, tiefer in seinen Fluss zu kommen, damit wir abhängiger von ihm sind. Dass wir uns von seinem Geist treiben lassen, die Dinge zu tun. Nicht mehr, die wir uns erdenken, dieses, sondern seine Werke, die er im Voraus bereitet hat. Und dann werden wir hineingetrieben. Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die habe ich in den USA erlebt. Da war ich scheinbar irgendwie gerade mal so richtig, habe ich nicht aufgepasst und bin mit dem Fluss mitgetrieben worden. Weißt du? Ich versuche es ja immer zu verhindern, mit den Füßen irgendwo abzubremsen, aber da habe ich es nicht kapiert. Und auf jeden Fall saß ich im Lokal und da war eine junge Frau, die hatte mich zu dem Platz geführt, wo ich saß. Ich esse, bin bekennender Steakesser, sorry für alle Vegetarier. Aber es macht nichts, bleibt Vegetarier, da habe ich mehr Steaks. Also ich bin bekennender Steakesser, ich war da drin in einem Steakrestaurant in den USA, dieses junge Mädel führt mich da zum Tisch und verschwindet dann, es ist so üblich, das sind die Platzanweiser, und dann kommt der Kellner. Und dann habe ich gegessen, so alles gut, alles im grünen Bereich, und plötzlich sehe ich so aus den Augen, wie wieder die erste Frau, die Platzanweiserin, ein anderes Ehepaar an den Tisch führt. Und ich höre, wie Gott zu mir sagt, so ist das immer in ihrem Leben. Sie tut den Job, aber sie kriegt nie den Benefit. Sie kriegt nie die Belohnung dafür. Und dann hat Gott mir gesagt, geh hin, schenke $5. Okay, dann bin ich natürlich hin, brav wie ich bin. Habe ich ihr $5, beim Verabschieden habe ich ihr $5 auf den Tisch gelegt. Sagt sie, nein, das darf sie nicht annehmen. Habe ich gesagt, doch das, weil Gott hat mir gesagt, ich soll es dir geben. Ich soll dir sagen, du tust immer die Arbeit, aber du bekommst nie den Lohn dafür. Boom. Tränenausbruch, ja, die Bombe ist geplatzt. Ich habe da noch ein bisschen für sie gebetet. Kurze Zeit später kam ich mit meinem Freund, am nächsten Tag kam ich mit meinem Freund wieder zum Mittagessen, weil wir gerne Steaks essen. Der war etwas erstaunt, dass ich schon eine Freundin in der Stadt habe, weil mich diese Frau schon von Weitem grüßte und strahlend anstrahlte. Naja, und die hat uns dann halt, dann wurden wir bedient. Und dann hat Gott mir wieder eine Botschaft gegeben und hat gesagt, ja, die hat ein Problem mit dem Essen, die hat eine Essdisorder, bet mal für sie. Okay, super, toller Auftrag, wie mache ich das? Ja, und dann habe ich mich einfach auf Gott eingelassen und habe dann mit ihr kurz gesprochen. Wir haben Adressen ausgetauscht und dann habe ich gesagt, ich muss noch für dich beten, weil Gott sieht dein Problem mit Essen. Ich habe zu ihr gesagt, dein Bauch fühlt sich manchmal komisch an, oder? Also ich kann ja nicht fragen, ja, magersüchtig oder was? Also dein Bauch ist manchmal komisch, nicht? Und sagt sie ja. Und ich sage, okay, dafür bete ich. Und beim Rausgehen habe ich dann kurz innegehalten, weil ihr Boss durfte das nicht sehen. Sie hat uns die Tür aufgehalten, kurz vor ihr stehen geblieben, Hand vorm Bauch gehalten und im Namen Jesu und so gebetet für sie. Eine kurze Zeit später kriege ich von ihr eine E-Mail und sie sagt, sie wissen nicht, was sie für mich getan haben. Von diesem Tag an hat sich mein gesamtes Leben verändert. Leute, ich kann nichts dafür. Ich war einfach im Strom. Und wenn du so Lust hast auf solche Geschichten, musst du lernen, dich dem Strom Gottes anzuvertrauen, der dich genau in diese Situation spült. Habe ich irgendwas Sensationelles gemacht? Gar nichts. Nix. Also eigentlich habe ich das Gefühl, ich war nur Befehlsempfänger. Den Job hat Gott gemacht. Er hat die geheilt, er hat die erneuert. Die ging seitdem wieder auf Schule und die ging wieder in ihre Gemeinde zurück. Ist Gott nicht super? Er will dich gebrauchen, um seinen Strom, er will dich als Teil seines Stroms haben, um die Dinge zu tun, die diese Welt wirklich bleibend verändern. Ich glaube, wir sollen ein, ich finde Denkmal ist ein schönes Wortspiel, ne? Denkmal. Ja? Ich finde Denkmäler super. Denkmal. Drüber nach, wo kenne ich persönlich Jesus nicht? Mach das mal, denk mal drüber nach. Und zweitens, wo brauche ich noch mehr Liebe? Und da das ein Denkmal ist, das heißt, es steht ja immer rum, das steht auch rum, wenn du nach Hause gehst, dieses Denkmal. Ne? Also das steht jetzt die nächsten Wochen bei dir, dieses Denkmal. Denkmal. Wo kenne ich Jesus nicht? Und denk mal, wo brauche ich noch mehr Liebe? Und ich möchte das irgendwie so euch mitgeben, dass ihr das tut, dass ihr darüber mal nachdenkt. Immer, wenn ich sündige, gibt es etwas, was in meinem Leben noch keinen Frieden hat und noch nicht in der Liebe Gottes ist. Und es geht nicht darum, die Sünde abzustellen, es geht darum, in die Sünde Gottes hineinzugehen. Es geht darum, in seinen Strom hineinzugehen. Es geht darum, in die tiefste Tiefe seines Stromes einzutauchen, um Teil dieses Stromes zu werden, der Leben bringt bis an die Enden der Erde. Amen. Ich möchte jetzt alle die, die in ihrem Leben, was ich vorhin gesagt habe, merken, dass sie religiös eigentlich sind, dass ihnen aber dieses, was die Bibel mit Wiedergeburt, Neugeburt in Gottes Geist, dass sie das nicht so richtig kennen für sich. Wenn das dich betrifft, bitte ich dich, da aufzustehen, wo du gerade bist. Und zwar jetzt. Danke, danke für euren Mut. Danke. Sind noch so zwei, drei da, von denen ich weiß, das ist also nicht, weil ich euch kenne, sondern weil ich das Gefühl von Gott habe, ich schwimme jetzt gerade wieder mit ihm. Ja? Und wisst ihr, was ich mir erwarte, wenn ihr steht? Ich erwarte mir, dass Gottes Geist euch jetzt in das hineinführt, dass ihr von Neuem geboren werdet. In einer neuen Tiefe, die ihr bisher nicht gekannt habt. Okay? Wir beten zusammen. Ihr könnt mir alle nachsprechen, auch die, die nicht mutig genug waren, aufzustehen. Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Ich nehme dich als meinen persönlichen Messias an. Viel tiefer und viel echter als je zuvor. Und ich möchte von Neuem geboren werden. Ich möchte die Kraft von dir in mir spüren dürfen. Ein Kind Gottes zu sein. Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Und ich bekenne dich als Herr. Amen. Gott segne euch, setzt euch wieder hin. Und ihr könnt dieses Gebet für euch selber weitersprechen. Und wisst ihr, wann ihr aufhören könnt? Wenn ihr es hier im Herzen spürt, dass es da ist. Aber seid nicht überrascht, wenn das viel Freude in euch auslöst. Denn das ist normal. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich weiß genau, wovon ich rede. Ich habe so viele Ängste als religiös erzogenes Kind in meinem Leben gehabt. So viele Befürchtungen. Es hat lange gebraucht, bis mich Jesus in den Griff gekriegt hat, einigermaßen. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, diesen Weg unbedingt bis zum Ende durchzugehen. Unabhängig, wie viel du gleich fühlst oder morgen fühlst, sondern dass du durchhältst diese Strecke und ihn immer wieder sagst, Jesus, ich will von Neuem geboren sein, bis in die letzte Winkelzone meines Lebens. Mach mich neu. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber.